Schalke-Podcast, der Expertentalk.
Was war das denn jetzt?
Also, ach, jetzt waren wir zu früh, oder was?
Erst knallt's einem die Ohren weg und dann auf einmal ist der Fade out, auf einmal ein strammer Cut. Aber ist ja völlig egal. Wir machen das ja heute alle zum ersten Mal. Damit begrüße ich jetzt nochmal. Ihr wisst ja gar nicht, was wir schon alles durch haben, liebe Leute. Ihr wisst ja gar nicht, was hier schon abging. Also, technische Probleme lassen grüßen, aber wir kriegen sie in den Griff oder wir haben sie in den Griff bekommen. Und wer sich jetzt verwundert, die Augen und die Ohren reibt, kann man sich die Ohren überhaupt reiben? Da wird's jetzt sagen, Mensch, irgendwie kommt mir beides irgendwie bekannt vor, krieg's aber nicht zusammen. Doch, es ist so. Der Blaue Salon, der beste Podcast des Universums, ja, trifft heute auf den Schalke-Podcast, der Podcast mit Doppel-T. Ja, wir haben noch gar nicht so was Schönes. Der Podcast mit Doppel-T gegen den besten Podcast aus dem Universum ist doof, aber nun gut.
Gegen?
Mit? Gegen. Mit? Ja, du hast völlig recht. So, dann stelle ich erstmal schon mal vor. Ich weiß gar nicht, wer Gastgeber ist. Also Gastgeber ist definitiv der Blaue Salon, weil die haben nämlich die super Technik, die wir heute nutzen, weil wir haben sowas Tolles nicht.
Bei uns ist der Gastgeber der beste Moderator des Universums.
Der Pepo? Der Benny?
Sag mal, der ist der beste Moderator des Universums, das weiß doch jeder. Das ist Benjamin Kalwitzki. Sehr gut, René. Und falls ihr nicht wisst, wer Kalwitzki ist, Benni, darf ich erzählen, dass dein Opa hier Dingens Opa dritten Grades, vier und darüber, aber direkt, also im Grunde immer mit dir, der hat ja mal 5 Tore in einem Finale um die deutsche Meisterschaft geschossen, nicht wahr?
So ist es.
Ja. Ernst Kalwitzki, wenn ich den Vornamen richtig hin.
Genau. Ernst, ja.
Das und ist dein Opa.
Top. Ja.
Sehr schön.
Und ich habe viel später sogar erfahren, dass, also Ernst war ja ein sehr gängiger Name damals. Ne? Wir hatten ja auch Ernst Kuzorra beispielsweise. Und damit die sich auf dem Feld überhaupt verständigen konnten, haben die Ernst Kalwitzki immer Kalli gerufen. Und Benny Kalli hatte ich mir schon seit jeher so als Spitzname, sag ich mal, bei Social Media gegeben und habe das später dann erfahren, dass wirklich Kalli der Rufname von Ernst Kalwitzki im Spiel der Schalker war.
Jetzt fühle ich mich aber ein bisschen geehrt, hör mal. Also nicht nur der beste Podcast des Universums, sondern auch noch Prominenz. Also
ja, wir sagen das ja nicht einfach nur so.
den besten Enkel des Universums haben wir jetzt auch noch gehört.
Ja, genau.
Genau. Ja. Aber jetzt haben wir noch gar nicht alles vorgestellt. Also einmal Benny und Pepo, ihr werdet sie alle kennen, eben halt vom besten Podcast des Universums. Ja. Euch erstmal hallo und Glück auf. Und der Norbert, den vom Schalke-Podcast. Hallo Norbert, auch dir einen schönen guten Abend und Glück auf.
Hallo und Glück auf in die Runde. Ich habe zumindest das wahrscheinlich auffälligste Kopfhörerkabel des Universums, damit ich auch mit universellen Rekorden dienen kann.
Ich habe gerade die ganze Zeit mit mir gekämpft, ob ich den Gag zweimal bringe. Du machst es. Okay, Chapeau.
Aber wir sind doch jetzt zum ersten Mal wieder drauf, ne? Oder nicht? Ja, ja. Oder kommt das jetzt doppelt?
Nein. Gerade haben wir ja gar nicht auf Aufnahme gedrückt.
Sehr gut. Dann bin ich beruhigt.
Ja. Ich finde, das ist von dem Herrn Neubaum ein schönes Ornament. Und das passt zur Autorität, die der Mann ausstrahlt. Auch im, wenn ich so sagen kann, als Beobachter von außen, auch im Kreise eurer Journalistenklassenfahrtgruppe Dings. Wie heißt das? Journos nennt ihr euch, ne?
Ich weiß nicht, wer sich so nennt. Also ich nenne mich nicht so.
Ja, aber ihr seid im Grunde auch so weit wie eine Reisegruppe mit den anderen Journalisten.
Ja,
jetzt decken wir gerade was auf, Benni.
Nein. Unser Auswärtsexperte ist ohnehin mehr der Frank. Und ob der sich jetzt als Genre bezeichnet, wäre mir jetzt auch völlig neu.
Ich dachte, ihr würdet da so rumkumpeln im Journalistengehege.
Es gibt sicherlich viele, die...
Es gibt natürlich Freundschaften und es gibt Leute, die besser miteinander können und die nicht so gut miteinander können, aber jetzt als...
Dem Benny interessiert ja nur, wen ihr doof findet.
Als rumkumpeln würde ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen.
Also im Trainingslager, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war ich tatsächlich lieber dann abends auch wenn das jetzt die Kollegen hören werden, aber das ist dann einfach entspannter und schöner und man kann mal ein bisschen freier denken, wenn man mit den Fans vor Ort zusammen ist. Weil die bringen einfach mal auf andere Ideen, ne? Und du musst nicht immer ganze Zeit beruflich denken und beruflich quatschen, das mag ich nicht. Und darum habe ich mich da oft rausgehalten. Klar geht man mal was essen und was trinken, aber ich habe es dann immer gerne mit den Leuten, die dann auch vor Ort sind, bin ich immer sehr gerne zusammen. Das tat mir immer ganz gut. Und ist ja auch wirklich immer eine schöne Erfahrung, ne? Gerade im Trainingslager.
Das Rumkumpeln, um da mal ein bisschen auch zurückzuschauen, hält sich ohnehin alleine deswegen schon in Grenzen, weil du so die Zeit während der Veranstaltung zum Rumkumpeln im Grunde gar nicht mehr hast. Du hast zum Beispiel Trainingslager, René. Wenn wir früher im Trainingslager waren, dann hast du im Grunde den ganzen Tag die Mannschaft begleitet, hast am späten Nachmittag hast du deinen Text oder deine Texte gemacht, damit die dann eben in der Printausgabe am anderen Morgen erschienen sind. Und heute bist du ja im Grunde, oder seit online bist du eigentlich den ganzen Tag da beschäftigt, irgendwas zu produzieren. Da machst du halt 4 oder 5 oder 6 Beiträge am Tag. Und da fehlt alleine schon die Zeit, um da überhaupt groß rumzukumpeln. Und bei Auswärtsspielen ist es ja im Grunde genau das Gleiche. Früher hast du dir ein Spiel angeguckt, bist nach Hause gefahren, hast am Sonntag deinen Bericht oder deine Berichte geschrieben. Und das hat sich ja alles jetzt, das ist ja alles, der Aufwand am Spieltag selbst, der ist ja viel, viel größer und wesentlich zeitintensiver geworden als früher, sodass du zum Rumkumpeln gar nicht mehr so die große Zeit hast. Und während der Woche hält sich das auch in Grenzen, weil du bist jetzt auch nicht jeden Tag beim Training. Wir sind ja jetzt auch bei den öffentlichen Einheiten auch nur dabei. Und natürlich telefonierst du mit dem einen hin und wieder mal oder hast mehr Kontakt zu dem einen und mehr zu dem anderen, aber so die großen Kumpaneien sind da eigentlich gar nicht mehr so.
Du hast letzte Woche erklärt, warum du den warum du den Trainer siehst.
Ja.
Stimmt's?
Ja.
Und mir fällt nicht mehr ein, was nochmal die Begründung war.
Eins muss ich vorwegschicken, habe ich nicht gemacht, weil ich das für wichtig halte. Ich halte es für völlig unbedeutend, ob ich den Schalke-Trainer duze oder sieze.
Nee, er duzt ja auch
tatsächlich. Ich bin aber tatsächlich mehrmals darauf angesprochen worden und auch in den Kommentaren bei unserem Podcast haben viele Leute gefragt, wieso sieht's der denn eigentlich, wo die üblichen Verdächtigen ihn doch alle duzen. Begründung ist für mich eigentlich eine ganz normale Geschichte, dass ich jemanden, mit dem ich beruflich zu tun habe, mit dem ich jetzt keine besondere Bande habe, dass ich den sieze. Ich habe eigentlich keinen Schalker Trainer außer Peter Neururer geduzt und den aber in erster Linie auch nur, weil ich mit dem selber mal zusammen Fußball gespielt habe. Und wenn du in einem Verein und wenn du mit einem mal in der Kabine gesessen hast, dann duzt du dich automatisch. Das ist für mich dann auch wieder normal. Außerdem hat Peter uns auch direkt, glaube ich, direkt am ersten Tag seiner Amtszeit das Du angeboten. Und wer Miron Muslic duzen will, soll ihn duzen. Völlig in Ordnung. Aber ich sieze ihn halt, weil das für mich auch irgendwo als Schalker Trainer natürlich auch eine Autorität ist. Und ich habe ja nun mal beruflich mit ihm zu tun. Und deswegen halte ich das eigentlich für völlig normal, dass ich ihn sieze.
Alte Schule.
Ja, wenn man so will, alte Schule. Ja, es ist auch sicherlich auch irgendwo eine Generationenfrage. Ich glaube, Peter Wenzel sieht ihn auch.
Oliver Müller sieht's.
Oliver Müller ist manchmal auch. Frank Leszinski ja. Sieht ihn eigentlich auch, wobei Frank versucht es immer so ein bisschen zu umschiffen, indem er die Fragen so stellt, dass die Anrede im Grunde völlig überflüssig ist. Ist natürlich auch ist halt ein ganz raffiniertes Kerlchen. Nein, aber wie gesagt, ich finde das im Grunde auch gar nicht wichtig. Ich habe es nur damals thematisiert, weil ich eben auch von den Jungs, mit denen ich Fußball spiele, freitagsabends, die haben mich auch schon gefragt, hör mal, die duzen den alle, warum siehst du den? Hast du Krach mit dem? Nee, gar nicht. Es ist überhaupt gar nicht, gar kein Thema. Es ist für mich einfach eine ganz normale Geschichte. So bin ich groß geworden und vielleicht duzen wir uns irgendwann auch mal. Kann durchaus sein.
Aber mir ist ja wichtig, dass auf Schalke sich alle duzen, ohne vorher fragen zu müssen, ob sie sich duzen dürfen. Einfach normal.
Ja, okay, aber ist halt dann immer diese Geschichte, dass, und jetzt sage ich mal tatsächlich, wir Giornos, wir Giornos sind, wie es ein Kollege mal ganz schön beschrieben hat, wir sitzen natürlich irgendwo alle im gleichen Boot, aber wir rudern halt auch nicht immer in die gleiche Richtung. Und deswegen ist das schon irgendwo, sage ich einmal, eine professionelle Geschichte für uns. Also wir machen es halt beruflich. Und wenn ich bin auch Mitglied auf Schalke und wenn ich privat so mit Leuten spreche, die so in der Schalke-Bubble irgendwo sind, dann duze ich die natürlich auch. Es ist völlig klar. Aber so eine gewisse journalistische Distanz in solchen Fällen kann, finde ich, zumindest nicht schaden.
Hey Benni, da mit dem Videopodcast, ne? Jetzt sehen die ja alle, dass ich am Qualm bin. Das ist ja auch scheiße.
Wie in so einer guten alten 70er-Jahre-Talkshow. Wo man vor Rauch nichts gesehen hat.
Ja, wir sind halt in der virtuellen Kneipe. Wir sind in der virtuellen Kneipe gerade.
Das wäre schön, wenn wir eine virtuelle Kneipe hinkriegen könnten, mit immer einen einladen. Wir können auch mal einen einladen, den wir siezen, Benni, oder? Ich habe auch schon eine Idee.
Was denn, den Papst Psychiater. Oder wen?
Nee, mein Psychiater, das ist lustig. Da weiß ich auch, das ist zu lustig, ey. Wirklich, ey. Du hast ja mit dem über Schalke und musst den siezen, ey, weil, naja. So, was macht ihr da bei euch? Ein Podcast? Was ist denn ein Podcast? Könnt ihr nicht schreiben?
Also wir sind ja wirklich daran angehalten, so, wie sagt man immer, die eierlegende Wollmilchsau zu sein.
Bist du doch.
Du wirst eigentlich, ja, genau, du wirst halt eingestellt als Redakteur und es ist halt lange nicht mehr so, dass es Videoredakteure gibt, dass es Redakteure für Audio gibt, für Video, für Text, Print, das ist alles irgendwie gemischt und heute musst du irgendwie alles können und wenn dann der Chef zu dir kommt und sagt, oh, guck mal, die anderen machen alle Podcasts, müssen auch was machen, ja, dann sage ich natürlich ja, weil ich gerne nach vorne springe und sage, okay, das Projekt nehme ich, will ich haben und hab Bock drauf. Und das haben wir jetzt, Norbert, seit 3 Jahren, glaube ich, ne? Machen wir das jetzt auch?
Seit 3 oder 4 Jahren und auf die letzte Frage, könnt ihr nicht schreiben oder könnt ihr nichts schreiben? Da fühle ich mich dann natürlich herausgefordert, weil da du unsere Berichterstattung ja sicherlich aufmerksam verfolgst auf den Portalen vom Medienhaus Bauer, der Ruhrnachrichten und vom Hellweger Anzeiger,
Bocholter Volksblatt
und so weiter, auf allen dreien oder vieren, weißt du natürlich, dass wir auch sehr viel schreiben zumindest, ob das immer gut oder schlecht ist, das können wir natürlich schlecht beurteilen. Und in der Tat ist es so, dass für uns diese Podcast-Geschichte im Laufe der Zeit jetzt eben einfach dazu kam. Also das ist jetzt, ich will nicht sagen, dass wir dazu gezwungen wurden. Das wäre nicht richtig, weil wir es ja auch gerne machen. Aber das ist für uns tatsächlich ein Element, das wir vorher oder viele Jahre in unserer Arbeit überhaupt gar nicht hatten. Und wir mussten da auch so ein kleines bisschen reinwachsen. Wir haben zum Beispiel ich sage jetzt einen Satz, der hört sich doof an, aber sprechen haben wir im Grunde nie gelernt. Also professionelles Sprechen ist für uns.
Deswegen machen wir ja auch einen Podcast und kein Radio.
Ist für uns absolutes Neuland und wir werden dann hin und wieder auch dafür kritisiert. Ist ja auch völlig, dass wir so viele Äs und Öms drin haben, aber das ist halt auch dem geschuldet, dass wir da keine Techniken oder so entwickelt haben. Und natürlich ist dann auch immer alles live. Also ich persönlich lasse mich immer lieber für das, was wir schreiben, kritisieren, als hier für diese Podcast-Geschichten, weil da sage ich dann, Schreiben ist meine Kernkompetenz und da muss ich halt in Kauf nehmen, wenn ich da irgendeinen Blödsinn schreibe, dass ich dafür kritisiert werde. Mein Podcast ist das für uns, also ich spreche jetzt für den Frank Lesinski und für mich, die das mit dem René meistens ja machen, für uns ist das im Grunde immer noch so eine improvisierte Geschichte.
Ja, Gott sei Dank. So, jetzt muss ich ausholen, ne, Norbert?
Aus,
warum habe ich euch, warum hab ich euch so lieb und alle anderen auch nicht so? Aber Okay, ihr seid halt herausragend. Warum seid ihr herausragend? Weil man bei euch mitkriegt, das hat viel mit Liebe zu tun und nicht mit, ich habe die tollsten Möglichkeiten und brauche die größte Reichweite. Die bräuchtet ihr auch, da müsstet ihr aber anders Bericht erstatten, dann hätte ich aber keinen Bock mit euch vor der Kamera zu sitzen. Ich habe noch nicht mal, also verstehst du? Das heißt, ihr habt ja, und weil es nicht so perfekt ist, habt ihr ja auch eine WhatsApp-Community und macht überhaupt Community-Arbeit, ne? Weil die anderen interessieren sich nicht für ihre Community, die interessieren sich nur für ihre Klickzahlen. Und das ist der Unterschied zu euch. Und deswegen haben wir irgendwann zueinander gefunden über Umwege, was weiß ich, die Sterne lagen günstig. Ich habe auch keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber es muss ja gar nicht perfekt sein. Das Einzige, was perfekt sein muss, und da kriegt ja Benny auch immer Ärger von mir. Gibst du, Benny?
Ja.
Ton. Der Ton muss gut sein. Und da ist, das war, würde ich sagen, wenn ihr den Fuffi braucht vom Medienhausbauer, Benny, oder?
Bezahlen wir euch den Fuffi. Gucken wir mal.
Ja, wir haben tatsächlich ein Studio, ne, was uns, ja, es hat ewig gedauert, bis das eingerichtet wurde. Dann hatten wir das Studio, aber es war noch nicht gedämmt. Dann hat man natürlich einen Hall, also auch Blödsinn. Und dann haben wir natürlich auch manchmal zeitliche Komponenten zu beachten. Dann sind wir beim Training, müssen dann erst in die Redaktion fahren. Das ist einfach zu zeitaufwendig. Dann machen wir das auch mal irgendwo, wo wir gerade sind. Und dann ist der Ton, die Umgebung natürlich auch nicht gut. Dann haben wir hier Kackrechner und haben nicht die große Technik. Das ist blöd. Und das ärgert mich halt auch beim Watz-Talk. Ne? Wir haben ja angefangen mit Schalke Talk, so hieß das ja, vorm Spielberichterstattung, nach dem Spielberichterstattung. Das fand die Watz super, die haben das auch gemacht und die haben halt gleich voll Geld in die Hand genommen und haben gesagt, hier, wir geben euch jetzt hier richtig Technik, wir geben euch ein schönes Studio, ihr macht das in schön. Das fand ich ein bisschen doof und wir hampeln da tatsächlich hinterher. Keine Kritik an meine Chefs, aber vielleicht so eine kleine bisschen auch.
Doch. Was braucht er noch irgendwas? Muss ich, was braucht
er? Ich habe jetzt tatsächlich vor 2 Wochen in Auftrag gegeben, dass wir zum Beispiel auf Riverside, das ist ja eine grandiose neben Sendcast, eine Podcast-Software, das hilft uns natürlich. Ne? Wir machen das mit Zoom. Und da ist zum einen, bist du zeitlich beschränkt und wenn du dann das kaufst, dann ist es teuer, aber hast gar keine großen Vorteile. Es ist halt keine Podcast-Software, sondern damit kannst du mit deinen Kollegen interagieren und Konferenzen schalten und Schulungen und was weiß ich was. Aber dann ist das quasi schon in Auftrag gegeben und auch, glaube ich, fast so gut wie angenommen. Ich muss es nur noch umsetzen und herunterladen und mal ausprobieren. Ich sehe euch jetzt auch als gute Generalprobe, weil war schon interessant zu sehen, wie einfach und wie gut das funktioniert hier, ne, mit so einer Software. Ja, das außer ist die Startschwierigkeiten, die wir da am Anfang hatten, aber die erwähnen wir ja gar nicht.
Hey, ist ja alles gut, aber ich glaube ja auch wirklich, also das so mit dem Eigenlob haben wir hier auch nicht so viele Probleme, oder, Benny? Nö. Ich glaube wirklich, wenn man 2 Stunden Zeit in der Woche hat, ne, oder ihr sendet immer 90 Minuten, ne, also wenn man so 3 Stunden Podcast-Zeit, Autofahren, was weiß ich, Bus, dies, das, Flugzeug, keine Ahnung, dann musst du unseren und euren hören. Weil ihr macht seriös, ohne auf die Fresse, immer sachlich, immer in Ordnung, immer fair, ohne. Wie habe ich das bei Seldorf letzte Woche? Was ist das eigentlich? Wie geil ist das eigentlich, Benni? Dass wir in der einen Woche mit Philipp Seldorf hier labern und dann mit der Koryphäe Norbert Neubaum? Ich komme immer noch nicht klar.
Ey. Ja. Ich habe da alles durch. Im Grunde könnt ihr jetzt ja, letzte auf Folge machen. Mehr kann da gar nicht mehr kommen.
Wir haben vielleicht, wenn alles gut geht, haben wir noch ein Highlight dieses Jahr. Und ich glaube, es geht alles gut.
Peter Schuchater, oder?
Oder heißt der auch Peter zufällig?
Pepo. Nee, der heißt nicht Peter. Ah. Welcher Peter?
Oh, es gibt einen Kollegen, der hat sich ja gerne aber bereit erklärt, auch mal einen Podcast mitzumachen.
Der Peter Neurohrer.
Ein Kollege, Peter Wenzel genau. Von der Bild. Ja.
Bei wem hat er sich bereit erklärt? Bei mir?
Ja, bei uns? Nee, bei uns.
Ah, und gar keinen Bock, keine Zeit. Gar kein Bock. Ah,
und Terminkalender ist voll.
Wie geht man mit so einem Mann um?
Ja, ich finde das, glaube ich, wird eine interessante Sendung. Also ich glaube schon, dass das könnte interessant werden.
Ich habe mal Philipp Köster im Doppelpass gesehen gegen irgendeinen Boulevard-Lelek. Ich habe vergessen, wie der hieß. Aber war, glaube ich, Sportchef bei Bild oder irgendwie sowas. Wie die beiden diskutiert haben, ne? Und das geht nicht. Das geht nicht. Man hat keine Chance.
Ja. Darum überlege ich auch noch, lange und hart und hatte gesagt, wir werden das mal in irgendeiner Länderspielpause mal, werden wir drüber sprechen und mal gucken, wie wir das machen.
Ey, was ist hier Struktur? Wir haben jetzt 10 Jahre gebraucht, dass wir einen Sendeverlauf kriegen, der Benny, und jetzt ist hier heute Anarchie oder was? Lass mal hier wenigstens hier bei den Profis gutes Schalke, schlechtes Schalke abspielen, oder?
So machen wir's.
Gutes Schalke, schlechtes Schalke.
Genau.
Dann mit die Knöpfe.
Das ist ja Wahnsinn. Also ich habe immer gedacht, das ist komplett schon aufgenommen und eingesprochen. Du machst es aber immer live.
Wir machen es immer anders live, ja. Also ich, ja, jetzt wusste ich nicht, Benni, da auch scheiße nicht abgesprochen, nix, ey.
Also wollen wir ja, heute ist alles mal irgendwie anders, ne? Heute bin ich nicht Herr der Knöpfe, heute bist du Herr der Knöpfe.
So. Ich hatte eine aufregende Schalke-Woche und ihr auch. Was war da draußen so los? Erzählt doch mal.
Also ich fange an, bei mir ist es kurz. Ich hatte Urlaub die Woche und habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich meinen Urlaub dann am Samstag auf Schalke verbringen durfte. Hat der große Sehnsucht, wieder mal da zu sein. Länderspielpause ist eh blöd. Und darum nutzt du das. Und ich war bei der Mitgliederversammlung und ich denke, darüber könnten wir heute beide Genres gut abdecken. Ne? Einmal, es gibt gute Sachen, gibt aber auch Minimum eine schlechte Sache.
Minimum eine, ja. Genau.
Und war unter der Woche so irgendein Hund irgendwo festgekettet? Oder?
Das musst du den Norbert fragen, der war voll im Einsatz.
Also von einem festgeketteten Hund ist mir nichts bekannt. Montag und Dienstag habe ich, glaube ich, sogar frei gehabt. Da war der Frank im Dienst. Na gut, bei uns war der Fokus natürlich jetzt auf die Mitgliederversammlung gerichtet, ganz klar. Da gibt es ja auch in der Vorberichterstattung dann immer noch jede Menge zu tun. Für uns war halt relativ wichtig, wie ist der Ablauf am Samstag, weil ja beim letzten Mal gab es ja diese Diskussion, dass alles viel zu kalt gewesen sei. Und da wollten wir halt wissen, wie reagiert Schalke da drauf und wie geht das alles vonstatten. So die ganz große Aufregung gab es ja nicht. Frank war am Donnerstag in Enschede bei dem Freundschaftsspiel. Das war unsere Schalke-Woche.
Da wollte ich eigentlich auch hin, aber habe tatsächlich mich dagegen entschieden, weil Wetter schlecht und sehr spät und ich wäre nicht mehr nach Hause gekommen und hätte da übernachten müssen. Das wollte ich nicht.
Wieso hast du Urlaub gehabt? Ja, du wolltest ja mal wieder privat zum Fußball und da wäre ja wirklich, also da wären ja alle Tore offen gewesen, sag ich mal, um privat beim Fußball zu sein, wenn man eh nie mehr nach Hause kommt.
Ja, aber manchmal ist man froh, wenn man nach Hause kommt.
Darf. Ja, dann.
Ja. Ein großes Wort.
Kein Sitzen. Dann ist, ja. Wenn manchmal ist, ja, ist so. Ja, ist manchmal so. Ja, gut. So, Mitgliederversammlung. So, der Verein hat auf die Wärmeproblematik folgendermaßen reagiert. Es gab Decken. So Fließdecken, umgenähte Fließdecken in Blau, in Dunkelblau, sag ich mal. Schöne Farbe. Für die gleiche Decke habe ich mal bei den New York Yankees $20 bezahlt. Nur, dass ihr, versteht ihr? In Amerika verbimmeln die so eine Scheiße für $20 beim Baseballspiel. Und es war kalt.
War denn da wenigstens noch ein Logo drauf von den Yankees?
Nein, ich kann die rausholen, wir haben ja Kamera, aber da sind ganz blaue, dünne Streifen drin, ansonsten ist die weiß, damit die auch schön dreckig wird, damit du beim nächsten Mal eine neue brauchst.
Also ich möchte, ich könnte mir vorstellen, wenn die Situation auf Schalke schon seit 2-3 Jahren so toll und erfolgreich wäre und das einfach nur, weil es halt ein Satzungsänderungsproblem war, die Mitgliederversammlung jetzt im November zu machen, hätten die definitiv auch 20 Euro verlangt. In bestimmten Situationen. Bin ich fest davon überzeugt. Na, sagen wir mal, 19,04 Euro.
Deswegen war ich gestern arg verwundert, dass der Name Alex Jobst gefallen ist.
Einer hat den Namen tatsächlich erwähnt.
Hätte ich nicht gesagt, aber da ist ja jeder anders.
Gut, er hat so. Ja auch. Wir können ja gleich mal drüber sprechen, glaube ich. Ne?
Lass mal den Tagesablauf weiter fortfahren. Also, ihr seid zur Arena gejuckelt, dann hat man euch in so eine Loge verfrachtet. Welche Nein. Loge war es?
Nein.
Oh, Pressetribüne?
Ja.
Ihr war weit oben und da war ja richtig kalt, oder?
Tatsächlich war es kühler. Ich bin ja auch mal runter in die Menge, weil auch viele von unserer Podcast-Community da waren. Die habe ich natürlich besucht, da war es angenehm warm. Im Verhältnis, im Vergleich. So der Pressetribüne.
Nein, wir saßen oben auf der Pressetribüne. die natürlich dann gerade an so einem Tag auch ja, gespenstisch leer im Grunde ist und die auch bei Versammlungen schon mal üppiger besetzt war als gestern, als am Samstag, was ja auf die gesamte Versammlung auch zutrifft.
Aber ich muss dazu sagen, Schalke hat uns im Vorfeld auch, glaube ich, angeboten, ob wir nicht auch in eine Loge gehen wollen würden, wenn die Temperaturen natürlich kalt sind. Du sitzt da 5-6 Stunden und hackst da an deinem Rechner. Auch Technik.
Da oben ist ja irgendwie.
Technik ist ja irgendwie auch empfindlich. Aber die Schalke hat uns Care-Pakete zusammengestellt. Wir hatten was zu essen. Wir haben Currywurst bekommen. Wir hatten Tee. Kaffee weiß ich gar nicht, weil ich kein Kaffeetrinker bin. Aber Tee war auf jeden Fall da. Also die haben uns schon ordentlich da versorgt.
Aber so weit weg von der Veranstaltung ist irgendwie gut und schlecht gleichzeitig. Weiß ich noch gar nicht. Einerseits irgendwie schade, weil ihr ja dann nur das so das mitbekommt, was ihr auf der Videoleinwand passiert. Da könntet ihr ja quasi auch zu Hause sitzen, weil ihr ja so weit weg sind vom. Hört ihr mich noch?
Ja. Also ich war, mich hat es jetzt nicht gestört tatsächlich.
Naja, bei den Spielen sind wir ja genauso weit weg. Wir kennen ja die Plätze und aber ich stimme dir natürlich zu, es war vor ein paar Jahren zumindest für uns schon ein bisschen interessanter. Als das alles noch ein bisschen anders aufgebaut war und als wir dann quasi auf einer Ebene mit den Mitgliedern und mit den Protagonisten saßen, weil da konntest du halt zwischendurch auch mal durch die Reihen gehen und einfach auch mal so ein paar Gespräche führen. Und jetzt ist die Distanz natürlich viel größer. Du verfolgst das jetzt wirklich nur noch jetzt mit dem distanzierten Blick von oben. Und kriegen wir zwar hinterher nach dieser Versammlung die Chance, mit den einzelnen Leuten noch zu sprechen, aber das sind dann natürlich auch da stehen da die 10 oder 15 Kollegen um den oder diejenige rum und jeder ist im Grunde froh, wenn die Fragerunde dann beendet ist, weil es von der Atmosphäre her natürlich auch dann nicht mehr ganz so prickelnd ist. Und dann gibst du hinterher auch schon auf und stellst die ein oder andere Frage, die du dann hättest, die stellst du dann auch schon gar nicht mehr. Also besonders intensiv sind diese Fragerunden dann nicht mehr.
Ja, da können ja nur so Statements abgegeben werden, die eigentlich auch in einen Tweet passen würden, aber so ist es halt.
Ja, es war auf jeden Fall sehr übersichtlich, ne? Also wir hatten 2303 anwesende Mitglieder, davon waren 2262 Stimmberechtigte.
Ja.
Ist natürlich bei 204.000 Mitgliedern, 1%, unter 1%, glaube ich, ist das natürlich sehr dürftig.
Gut 1%, und ist, glaube ich, jetzt vom prozentualen Anteil gemessen an der Gesamtmitgliederzahl, ist es, glaube ich, die Veranstaltung mit der geringsten Teilnahme, die ich jetzt in all den Jahren erlebt habe. Also es gab natürlich von der absoluten Zahl her wird es damals im Schürenkamp oder Sportparadies wird sicherlich Versammlungen gegeben haben, wo eine ähnliche Teilnehmerzahl war. Aber wenn man es in Relation setzt zu der Mitgliederzahl, dann kann ich mich an so eine niedrige Teilnahme nicht erinnern. Auch die Dauer war so ziemlich oder eine der kürzesten Versammlungen, waren knapp 4 Stunden. Und wir hatten ja auch schon Geschichten, da ging das über, ich glaube, oder 6, 8, vielleicht auch schon mal 10 Stunden, also auch das war alles ziemlich zügig gestern.
Ja, allein letztes Jahr war ja, glaube ich, 7 Stunden oder so, ne? Das ging weit bis 18, 19
richtig,
Uhr oder
richtig. Irgendwie sowas. Da kam natürlich dazu, dass Matthias Thielmann das Genossenschaftsmodell vorgestellt hat. Das hat schon ordentlich Zeit in Anspruch genommen. Und die Aussprache war natürlich deutlich länger. Am Samstag gab es auf die zum Tagesordnungspunkt Aussprache zu berichten von Vorstand und Aufsichtsrat, gab es gerade mal 4 Wortmeldungen. Das ist beeindruckend wenig. Also ihr könnt euch erinnern, im letzten Jahr
keine einzige Beleidigung.
Eine oder keine?
Keine einzige Beleidigung, genau, das ist schon mal ein Fortschritt zum letzten Jahr.
Keine einzige Beleidigung und im letzten Jahr war ja die Riege der Wortmeldungen, die war ja fast unendlich. Also da ging es ja dann doch wesentlich deutlicher zur Sache.
Und die Redezeit war ja im Vorfeld auch schon mal beschränkt, ne? Auf 2
Redezeit,
Minuten 30.
Redezeit wurde beschränkt Und ich glaube auch, durch dieses Setzen auf diese digitalen Abstimmungssysteme ist auch noch mal eine ganze Menge Zeit gespart worden.
Aber was ich sehr witzig fand, am Anfang hatte ich den Eindruck, okay, jetzt haben die ja die Redezeit beschränkt, aber der Weg von unten zum Podium hat ja auch dermaßen lange gedauert. Also wenn jetzt wirklich 20 Wortmeldungen gekommen wären, dann hätte sich das ja auch mit Einschränkung der Redezeit ewig hingezogen. Der eine kam ein bisschen später, der andere hat den Weg nicht gefunden.
Mir kam das vor, wie das war eine Sicherheitsbeschränkung, dass da nur einer die Treppe hoch darf immer. Also das war das so. Also üblich werden ja einfach, die stellen sich fünf in eine Reihe und kommen einzeln nach oben, aber das hat so, also ich weiß es wirklich nicht.
Ja gut, da kannst du recht haben, weil ich auch festgestellt habe, dass im hinteren Bereich von der Bühne, wo der Aufsichtsrat saß, ja auch Sicherheitskräfte standen. Ne?
Und das ist ziemlich scheiße. Oder, also nicht, also gut, dass die da standen, aber scheiße, dass sie da stehen müssen. Und der Teil hat ja wahrscheinlich eine Vorgeschichte, die wir nicht kennen. Denke ich mir, hoffen, also nicht, also steht ihr?
Ja, war aber Ordnungspersonal ist doch, glaube ich, bei jeder Versammlung immer dabei und dabei gewesen, wenn ich mich recht erinnere.
Also das ist tatsächlich, aber die Beobachtung von Pepo kann ich, glaube ich, schon unterstützen, weil ich glaube, die da standen, war schon eine andere Abteilung.
Okay.
Also das war jetzt nicht unser ganz normaler Haus-Security, die wir auch ja alle kennen, ne? Und man trifft sich ja regelmäßig.
Bevor wir zu den, dann kamen die Aussprachen, ne? Angefangen hat Matthias Tillmann.
Tillmann,
der hat uns erklärt, dass wir jetzt 204.000 Mitglieder haben.
Was hat der Gelsenkirchen noch gesagt? Sei keine Weltstadt, aber der sechstgrößte Verein der Welt ist in Gelsenkirchen beheimatet.
Da fühle ich mich als gebürtiger Gelsenkirchen natürlich schon angegriffen, wenn er sagt, Gelsenkirchen sei keine Weltstadt. Gut, dass er nicht zur Wahl stand.
Nein. Gut, dass wir den nicht wählen können.
Dass wir den nicht wählen können.
Das ist wirklich sehr gut.
Nein, er hat die aktuelle Mitgliederzahl. Er hat natürlich sehr, sehr auf dieser Fanklaviatur gespielt. Er hat ja diesen großen Bildschirm gehabt mit den Vorbestellungen für die Auswärtsspiele und hat ja dann gesagt, wir könnten alleine am Samstag in Münster, könnten unsere Fans das ganze Stadion füllen und ihr seid bekloppt, so als Kompliment gemeint an die Fans. Das war im Grunde so seine Botschaft, dass er diese Größe von Schalke nochmal im Grunde unterstrichen hat, hat auch nochmal diese, ich glaube, das war dann sogar noch Tillmann und nicht Baumann, hat sogar diese drei großen Punkte, Aggressivität, Intensivität und Mut, die ja auch für den gesamten Verein dann gelten sollen und nicht nur für die Mannschaft, die wurden auch nochmal groß auf einem Bildschirm dargestellt. Natürlich alles auf Englisch, wie es sich ja für einen großen Verein auch gehört. Also das war so im Grunde Tillmanns Kern.
War da jetzt versteckte Kritik oder?
Schafft.
Ich glaube, das wäre nicht, das ist dir aufgefallen, aber.
Das ist mir aufgefallen, ja. Okay. Das war weder Kritik noch Lob, das war einfach nur eine Feststellung.
Eine Beobachtung.
Okay. Eine Beobachtung. Ich könnte mir natürlich die Frage stellen, warum man all diese Begriffe nicht auch auf Deutsch dahinschreiben kann. Das ist aber nur die Frage eines einfachen Lokaljournalisten.
Aber Norbert, du musst mich doch, glaube ich, also den Eindruck habe ich auf jeden Fall, als die ganze Sache neue Fahrt aufgenommen hat, zum Beispiel mit Menschen wie Matthias Tillmann, da wurde ja dieses Fremdsprache, Englisch mit reinbringen, das war ja extrem schlimm. Das hat sich aber tatsächlich wieder ein bisschen gebessert, ne? Den Eindruck habe ich zumindest.
Also, dass es extrem schlimm wurde, wenn wir jetzt in der Bewertung drin sind, habe ich auch so empfunden. Dass es sich gebessert hat, kann ich nicht unbedingt erkennen. Bestes Beispiel, ich kann nicht öffentlich drüber reden, weil jeder hat es ja mitgekriegt. Ich habe es ihm auch schon flachsig gesagt. Sogar Frank in der Pressekonferenz nach dem Spiel in Karlsruhe sprach ja davon, dass die Spieler gut performt hätten. Da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen.
Obwohl man ja früher mehr Vorchecking gespielt hat.
Man hat früher mehr Fortschritte gespielt, in der Tat. Ja. Naja, gut, okay.
Ja, ein Punkt war auch noch die Fördergenossenschaft, ne? Das hat er auch kurz angesprochen, der Matthias Tillmann, dass die trotz der, also dass die zugegeben haben, sich mehr erhofft haben an Geldern, die da reinfließen. Aber
blaue Salonhörer haben es zuerst gewusst.
Aber es sie ungemein helfe, auch mit dem Geld, was dort drin steckt, weil beispielsweise ein Silla-Verkauf unter Marktwert oder unter deren Wert, den denen sich, die sich jetzt wünschen, nicht zwingendermaßen erfolgen musste. Das war, fand ich schon mal auch nochmal ein Statement, ne? Dass man da so ein bisschen mehr das Heft des Handelns auch in der Hand hat, sage ich mal.
Ja, wobei da unsere Berichterstattung über die erste Generalversammlung der Schalker Genossenschaft ja auch aufmerksam verfolgt habt, wusstet ihr das ja auch schon vorher, weil da hatte das Tillmann ja auch schon angesprochen auf der Versammlung. Es war, er hat das auch deshalb gesagt, weil aus der Versammlung heraus auch der Wunsch kam, dass die Genossenschaft nur dann oder der Hinweis oder der Rat kam, dass die Genossenschaft dann besser laufen könnte, wenn man den Leuten mal ganz plastisch erklärt, ganz anschaulich erklärt, was die überhaupt alles Gutes, ganz konkret Gutes für Schalke machen kann. Weil wenn du hörst, irgendwo, ja, helfen beim Ausbau der Infrastruktur, das ist alles so ein bisschen weit weg, so. Und dann ist Tillmann halt hingegangen und hat gesagt, ja, Moment, aber wir haben doch schon, gibt doch schon einen Effekt. Wir mussten Sylla mit der Genossenschaft im Rücken eben nicht unter Wert verkaufen, weil wir dieses Konstrukt haben. Und das ist natürlich dann eine Geschichte, da kann man dann auch schon was mit anfangen. Dann kann man wirklich ganz konkret sagen, so, die Genossenschaft hilft und die hilft nicht bei irgendwelchen perspektivischen Dingen, sondern die hilft tatsächlich schon ganz konkret.
Da muss ich drüber nachdenken, ob ich das gut finde, wenn die Genossenschaft bei der Verpflichtung von Spielern hilft oder nicht. Aber wenn es jetzt am Anfang ein Wachstumsschmerz ist, dann bin ich gerne bereit, den zu fühlen.
Ja, das ist ein ganz, finde ich, ein ganz super Hinweis, weil der Gedanke ist mir nämlich auch gekommen. Weil eigentlich hatte ich den Ursprungsgedanken der Genossenschaft nämlich auch so gesehen, dass die eigentlich, ja, ich sag mal so ein bisschen im Hintergrund irgendwas aufbauen soll.
Und ich hatte einen ganz anderen Plan mit der Genossenschaft, aber der ging ja.
Und eben nicht kurzfristige Dinge regeln soll. Deswegen war ich auch schon ein bisschen überrascht, als am Schalke-Tag im Sommer, als der Förderturm eingeweiht wurde, dass Tillmann da schon gesagt hat, dass die Genossenschaft möglicherweise schon dabei hilft, am Jahresende Geld dafür zu verwenden, um das negative Eigenkapital, dieses Damoklesschwert, was ja über Schalke hängt, zu verringern, falls es erforderlich ist. Da habe ich schon so ein bisschen gestutzt und gesagt, naja gut, wenn sie jetzt 8 Millionen einnehmen und brauchen vielleicht dann schon 3 oder 4 Millionen, um da schon was reinzustecken, dann bleibt ja so viel schon gar nicht mehr übrig für die ganz großen Geschichten. Und deswegen finde ich diesen Hinweis jetzt total gut, richtig und wichtig, weil ursprünglich hatte ich mir die Genossenschaft auch nicht so vorgestellt, dass die kurzfristig helfen soll. Aber offenbar ist es ja ein Anliegen, dass man wirklich dadurch erklärt, dass die tatsächlich jetzt schon irgendwo helfen kann. Ich schwank da auch noch so ein bisschen zwischen gut und schlecht bei der ganzen Geschichte. Ich bin mir da auch noch nicht ganz so im Klaren.
Aber so oder so ist mir fehlt, also einmal braucht diese Genossenschaft ein konkretes Projekt, ja, und die Spatzen pfeifen es von den Dächern, es wird irgendwie so ein Knappenschmiede-Ding, schätze ich. Und das ist ja auch gut, dass das Thema schon mal so ein bisschen durch die Gegend wabert und so und alles schon mal hart machen können. Gleichzeitig sollte aber auch mal endlich ideell erklärt werden, was wir mit dieser Genossenschaft eigentlich machen, ne? Mit dieser Genossenschaft manifestieren wir, dass Schalke den Schalkern gehört und keinem Investor und keinem, der damit Geld verdienen will und vor allem keinem, der die große Bühne braucht, damit er mit Schalke 04 in eine Zeitung kommt, ja? Ich weiß, Schalke 04 ist ein Magnet für solche dolle Charaktere oder vielleicht auch der gesamte Fußball, aber es wäre toll, wenn Schalke sich unabhängig macht von egal von was, außer von sich selber.
Ja.
Boah, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ach ja, wir sind bei der Rede von Tillmann.
Ja, Ein Thema war noch die Innenministerkonferenz. Das hat er auch so im Ausblick schon mal in den Ausblick gestellt, denke, im Dezember, und was die da fordern.
Politik, ne, hat im Stadion zu suchen.
Ja.
Ja, da war ich, glaube ich, gerade mit unserem Live-Ticker beschäftigt. Also bei dem, nee, ganz ehrlich, bei dem Kapitel habe ich nicht, da war ich nicht ganz dann dabei. Was fordern die denn?
Ja, also die halten den Dialog natürlich für wichtig, verurteilen natürlich weiterhin, dass es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt, aber die auch ganz klar für die Fankultur einstehen, für den Dialog mit den Fans und auch sogar, ich glaube, Thema Pyrotechnik, dass man da eben auch Dialoge führen möchte, um das einigermaßen sicher im Stadion abbrennen zu können. Also da, die gehen damit, zumindest laut deren Aussagen, mit einer klaren Forderung rein in diese Konferenz.
Ja, gut. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Es gab ja ein von Schalke verschicktes, per E-Mail verschickten Brief an die Mitglieder, wo ja angekündigt wurde, dass Matthias Tillmann sich da zu diesem Thema Fankultur und Sicherheit sehr deutlich äußern würde, weil er, so ließ er sich dann zitieren, weil es eben in der Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit nicht akzeptable Vorfälle gegeben habe. Ich vermute mal, damit wurde darauf angespielt, auf das, was da in Dublin passiert ist und möglicherweise auch, was da neulich am Kölner Hauptbahnhof passiert ist. Ich muss aber gestehen, das ist meine persönliche Sicht der Dinge, da kann jeder auch gerne eine andere haben. Von dem, was er dann gestern da als Redebeitrag in seinem Bericht geleistet hat, war ich dann schon ein bisschen enttäuscht, weil das ging für mich nicht groß über das Schreiben hinaus. Das waren ja im Grunde auch alles Allgemeinplätze. Also, dass er sagt, Gewalt hat hier keinen Platz, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Also, das extra zu erwähnen, muss er wahrscheinlich machen. Aber da erwarte ich dann schon ein bisschen mehr. Und dann hat er ja auch im Grunde gesagt, wenn ich das jetzt mal richtig übersetze, dass man diese Dinge, und da muss er Dublin mit gemeint haben, man würde zwar mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten, auch das setze ich voraus. Das setze ich jetzt auch mal nicht nur als Journalist, sondern jetzt auch mal tatsächlich als Schalke-Mitglied voraus, dass mein Verein mit den Sicherheitsbehörden da zusammenarbeitet, um sowas aufzuklären, um sowas zu regeln. Dann hat er aber gleichzeitig auch gesagt, im Grunde, wir regeln das intern, wir regeln das unter uns. Wir brauchen da keine Medien oder wie auch immer für. Und da bin ich eigentlich auch nicht ganz so mit einverstanden. Also ich finde, so eine Geschichte, da muss ich als Verein dann auch mal offensiv mit umgehen und dann auch mal wirklich ganz klar sagen, was passiert jetzt damit, was passiert mit dem, wurde der ausfindig gemacht, kriegt der Stadionverbot, wie lange kriegt der Stadionverbot, keine Ahnung. Also das war mir alles ein bisschen zu dünn. Dass der Vorstandschef des FC Schalke 04 Gewalt ablehnt, setze ich einfach voraus.
Boah, was soll er denn sonst sagen?
Eben.
Ja, wir hängen den Typen hier am Rudi-Assauer-Platz 1 auf und ihr könnt alle um 12 Uhr kommen oder also.
Nee, nein. Es gibt ja zwischen unter uns Regeln und Aufhängen, da gibt es ja immer auch noch Zwischentöne. Also ich würde auch als Vereinsmitglied schon ganz gerne wissen, was passiert da jetzt. So, und nicht, wir regeln die Sache unter uns. Ich will keinen Namen nennen. Keinen Namen kennen oder kein Gesicht oder wie auch immer, sondern ich möchte einfach das Gefühl haben, dass Schalke da wirklich selbstverständlich in Kooperation mit den Sicherheitsbehörden tatsächlich durchgreift und ernst macht.
Okay, verstehe ich. Du wünschst dir eine Auflösung des Vorgangs, der für viele Beteiligten arg unangenehm war. So, und ich glaube, die sind im Prozess. Und ich wäre bitter enttäuscht, wenn nicht irgendwann mal so eine Auflösung kommen würde. Aber wenn du halt in so einem Prozess bist, dann bist du halt in so einem Prozess und kannst nicht, also das ist so.
Nee, da sind wir uns ja einer Meinung. Er hat ja auch gesagt, wir sind im Prozess. Aber ich meine, er hätte auch gesagt, im Grunde, wir regeln das unter uns. Und das ist ein Satz, In dem Zusammenhang gefällt der mir nicht so richtig gut.
Und wo kannst du eigentlich als Journalist solche, weiß nicht, vereinspolitischen oder weiß ich gar nicht, wie man das sagen soll, aber das ist ja jetzt nicht auf der Pressekonferenz zum Spieltag der richtige Ort für eine Frage.
Naja gut, du versuchst natürlich irgendwie an Informationen zu kommen, du telefonierst mit Leuten, wo du glaubst, dass die möglicherweise da irgendwas wissen, aber da musst du dann auch schon Glück auch haben, um dann irgendwie mal einen Treffer zu landen. Aber jetzt, was ich jetzt gerade gesagt habe, habe ich jetzt eigentlich auch schon mehr als Schalke-Mitglied denn als Journalist gesagt.
Ja, das konnte man auch merken, dass da mehr so der Schalke-Fan aus dir gesprochen hat, als jetzt so der Journalist, ne? Das war so, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Also geht uns ja allen so, ne? Was das Thema angeht.
Ja. Ich fand, hat er gut gemacht. Er hat nichts weggelassen. Er hat alles angesprochen. Er hat den Club gelobt. Er hat gezeigt, wie viele Sponsoren er an Land gezogen hat. Ob das reicht, ist nicht meine Aufgabe zu entscheiden. Muss der Aufsichtsrat machen. Ja.
Ja.
Danach kam die Rede von Frau Rühl-Hamers. Hat sie gut gemacht, frei geredet. Denke ich. Ich habe nicht zugehört. Ich habe zugehört bei Bierpreis. Bei der Bierpreiserhöhung war ich voll da und war von der Reaktion im Saal bitterlich enttäuscht.
Ich fand das bemerkenswert, dass man ja deutlich gespürt hat, dass Frau Rühl-Hamers ja die Rede ja schon auswendig gelernt hat. Denn diese riesige Empörung, die sie sich vielleicht erhofft hat.
Die da im Skript stand, ne?
Ja, die ist ja gar nicht eingetreten.
Diese Reaktion überrascht mich nicht.
Ja, es gab schon. Es gab eine Kombination aus leichten Murren und verhaltenem Beifall. Konnte sie diese Nachricht mit den erhöhten Bierpreisen zu keinem besseren Zeitpunkt platzieren als in der jetzigen Situation, wo die Grundstimmung ja schon einigermaßen positiv ist.
Jetzt 40 Cent mehr oder was?
Ja. Ja, 5,10 Euro jetzt und 5,50 Euro ab 1. Januar.
Hört sich erstmal wenig an, ne? Sind aber am Spieltag auch 8 Euro.
Ja, fast.
Den habt ihr noch nicht gehört, ne? Der ist ja ein Klassiker. Ist auch ein Klassiker in dem Moment.
Ich muss leider gestehen, dass ich wahrscheinlich bei einem Spiel nicht mehr als 2 Bier trinken schaffen würde.
Ja, weil ja die Versorgungssituation auch kritisch ist auf der Tribüne.
Selbst wenn man mich versorgen würde und ich nicht anstehen müsste oder sonst, man reiche mir das nächste Bier, wenn ich mein erstes Bier leer habe, dauert 90 Minuten Minimum.
Ich muss jetzt trotzdem mal blöd fragen, diese 5,10 Euro oder dann 5,50 Euro, für welche Menge sind die? Ist das ein halber Liter oder
0,4
oder halber Liter? Nein,
halber.
0,5.
Halber Liter.
Die Maßaufschlag ist zukünftig 11 Euro.
Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, ne, wenn man allein zum Konzert in die Arena geht, wenn dann eben die externen Veranstalter kommen, also ich war bei Iron Maiden, da war ich mal eben 10 Euro für das Bier mit Pfand los, ne? Also 8 Euro das Bier plus 2 Euro Pfandbecher, das war gar nichts. Also das.
Und was hat da Taylor Mäuschen genommen?
Weiß ich nicht, da habe ich Wein getrunken.
Bei Taylor kann hast du Wein getrunken.
Der Herr.
Klar.
Da habe ich mir einen Wein gegönnt zum Konzert.
Die gute Nachricht war ja auch von Frau Rühl-Hamers, dass die Preise dann in der kommenden Saison zumindest stabil bleiben sollen.
Aber mit einer Einschränkung. Die Einschränkung war mir zu groß noch. Im Grunde hat sie gesagt, wenn alles nach Plan läuft, aber sie hat es anders formuliert. Sie hat gesagt, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse weiterhin so stabil bleiben oder irgendwie so, wo ich dachte,
Die Einschränkung habe ich schon wieder gar nicht wahrgenommen, da war ich schon wieder am Tickern. Ja,
weil,
mit der Überschrift, Preise bleiben stabil.
Ja, und dann sagte sie, was sie auch noch gesagt hat, die Zahl, die für mich schon beeindruckend ist, aufgrund der Situation in den letzten 4 Jahren, nur einmal davon erstklassig gewesen, ne? Und 2 Jahre jetzt im unteren Tabellenfeld der zweiten Liga überwiegend. 70 Millionen Euro Schulden hat der Verein in den 4 Jahren abgebaut. Und da muss ich sagen,
mit Pfandbechern.
Ja, wie auch immer. Also das ist schon eine Leistung, finde ich. Oder sind da eure Infos andere?
Ja, auf jeden Fall. Das ist hier. Nein. Das, wir müssen ja den Zahlen glauben, die in den Geschäftsberichten stehen. Und das kann man ja anhand der Geschäftsberichte kann man das ja auch ganz gut erkennen. Und das ist in der Tat eine Konsequenz des Kurses, den sie fährt, von dem sie sich auch unbeeindruckt zeigt und sich auch nicht dann davon abbringen lässt, wenn sie mal wieder dafür kritisiert wird, sie würde den Verein kaputt sparen. Das ist die Strategie des Vereins. Und damit hat man es ja zumindest geschafft, das Ganze wieder auf einigermaßen solides Fundament zu stellen. Axel Hefer sagte in dem Zusammenhang noch eine ganz interessante Zahl, dass Ziel eben sei, bei den Finanzverbindlichkeiten die abzubauen, bis die 100 Millionen Euro Grenze erreicht sei. Das ist wohl tatsächlich so eine magische Grenze, weil ab dann, Hefer hat uns das hinterher dann auch nochmal erklärt, das ist alles ein bisschen kompliziert, aber im Grunde sieht Schalke sich ab dieser Grenze dann im Grunde wieder mehr oder weniger voll handlungsfähig. Also das ist so ein Punkt, wo sie sagen, wenn wir die Grenze erreicht haben, dann ist auch Schluss mit diesen ganzen hohen Zins- und Tilgungszahlungen, von denen Schalke ja jährlich belastet ist. Und dann kann man wohl auch wieder ein bisschen mehr investieren, vielleicht auch wieder ein bisschen mehr ins Risiko gehen, keine Ahnung. Und daher kam ja auch die Zahl von diesen 50 Millionen Euro, die Matthias Tillmann ganz am Anfang mal gesagt hat, als er mal nach den Zielen der Genossenschaft gefragt wurde. Da hat er ja in so einer Hintergrundrunde mit uns Journalisten, da war ich selber bei, ist er gefragt worden, was ist denn das Ziel der Genossenschaft? Und er hat gesagt, 50 Millionen Euro, das wäre ein Befreiungsschlag.
Dann würde sich die Welt auf Schalke ändern, hat er gesagt.
Genau. Er hat aber nie gesagt, das ist das Ziel der Genossenschaft. Und das wurde ihm dann hinterher, was sachlich nicht, auch nicht ganz korrekt war, vielfach ausgelegt, so nach dem Motto, Thielmann hat gesagt, 50 Millionen Euro ist das Ziel, jetzt haben sie 8 Millionen Euro, also Flop. So, das ist so in der Sache nicht richtig und fand ich dann auch nicht ganz fair gegenüber Thielmann. Aber er hat das zu einem Zeitpunkt gesagt, da lagen die Finanzverbindlichkeiten ungefähr bei 150 Millionen Euro. Und deswegen hat er gesagt, wenn da 50 Millionen runter wären, dann wären wir im Grunde, das wäre der Befreiungsschlag, durch den wir dann wieder handlungsfähig wären. Daher kamen diese 50 Millionen Euro.
Ich sag mal, hätte der nicht die Zahl gesagt, wären auch nicht mehr als 9 oder 10 eingesammelt worden. Also das war jetzt.
Nein, aber die Erwartungen, die
ja, genau.
In der öffentlichen
also,
Wahrnehmung
er wären so vielleicht nicht, gesagt, nicht so. Aber die Zahl war aus der so Flasche und den Geist hat man nicht mehr in die Flasche zurückbekommen und deswegen wird das immer an den 50 Millionen sich orientiert und das ist total unfair und doof gelaufen und schade. Aber noch schader ist, dass man auf so eine Frage nicht eine richtige Antwort hat, die keinen Schaden anrichtet.
Ja, und wo wir jetzt gerade bei den Zahlen sind, ne? Also diese 100 Millionen, die hast du mir jetzt geklaut, Norbert. Die hatte ich auch hier. Ich habe gedacht, schlage ich jetzt schon die Brücke zu Hefer, der diese 100 Millionen Grenze geäußert hat bei den Verbindlichkeiten. Ein Thema bei Frau Rühl-Hamers war ja noch das Thema Anleihe. Die haben ja in der letzten Woche eine Anleihezeichnung gestartet, wollen damit ja die beiden bestehenden Anleihen ablösen. Bei der einen hieß es, die sollte vollständig abgelöst werden, die andere zum Teil. Das sind beide zusammengerechnet ungefähr 50 Millionen. Die haben die nach 5 Tagen vor Zeichnungsschluss haben die erreicht und haben dann laut Prospekt die Möglichkeit gehabt, das nochmal aufzustocken auf jetzt 75 Millionen. Also die Nachfrage bei Anlegern und Großinvestoren scheint da sehr groß zu sein. Das war auch nochmal sehr positiv, fand ich.
Ist ja auch sehr attraktiv, ne? 6,5%. Klar.
Ja, wenn ich jetzt was dazu sagen soll, also wenn Sportjournalisten über Finanzen reden ist immer eine ganz schwierige Geschichte. Ich versuche das jetzt nach meinem Verständnis zu sagen. Ja, gutes Zeichen auf jeden Fall schon mal in der Hinsicht, dass das zeigt, dass man ja doch ein gewisses Vertrauen in Schalke hat. Weil wer eine Anleihe zeichnet, der leiht Schalke Geld. Und du leihst ja niemandem Geld, wenn es jetzt nicht ein Freundschaftsdienst ist, von dem du glaubst, dass du das nicht zurückkriegst. Also insofern ist das schon mal auf jeden Fall schon mal ein Vertrauensbeweis. Generell ist es halt so, dass Schalke durch die neue Anleihe die alten Anleihen, also die leihen sich nun ein neues Geld, um das vorhergeliehene Geld nicht jetzt direkt zurückzahlen zu müssen. Das ist eigentlich die ganze Geschichte, die dahinter steckt.
Und plus X.
Genau. Also, genau. Und je mehr wir jetzt darüber reden würden, desto mehr müsste ich ins Detail gehen und dann würde ich wahrscheinlich irgendeinen Unsinn erzählen und das will ich eigentlich vermeiden. Aber das ist eigentlich das Prinzip,
das hinter dieser ganzen Nummer steckt. Das Unsinn erzählen kannst du ja uns Profis überlassen.
Richtig. Nur zu. Gerne nur zu.
Es gibt zwei Anleihen. Eine muss nächstes Jahr abgelöst werden und das Jahr darauf auch. Zusammen, glaube ich, 34 Millionen, oder, Benni?
Nee, 34 und 15 ungefähr irgendwie oder 16. Ah ja, zusammen also 50, in Summe okay, waren es 50
das Millionen. Heißt, das heißt, kriegsentscheidend war, dass wir die 50 Mille einsammeln und jetzt ist einfach toll, dass wir noch mehr einsammeln können, weil da so ein KfW-Kredit drückt, den wir während der Corona-Zeit aufnehmen mussten. Warum der so drückt und so, finde ich irre, weil ganz viele Firmen da draußen haben auch Probleme damit und ganz viele Unternehmer in meinem Bekanntenkreis haben nur Ärger mit dieser scheiß KfW-Kacke, die ja alle aufnehmen mussten, weil sonst war ja chancenlos, die nicht zu nehmen. Und in so einem Ding besteht Schalke auch. Das hat Christina Rühl-Lamers gestern auch, glaube ich, gesagt. Und insofern ist das alles, der Teil ist ganz fantastisch, weil wir uns damit Zinslast erkaufen.
Genau.
Bei hoffentlich gleichem Zeitraum. Also ist einfach besser. Und diese 100 Millionen Minusgrenze, die war für Schalke schon immer gut. Also weil mir ist schon damals aufgefallen, dass der Verein, es gibt keinen Stress, wenn der Verein minus 100 Mio hat. Ob es Verbindlichkeiten sind oder Eigenkapital, weiß ich gerade nicht mehr. Aber das scheint irgendwie so eine, ab so einem Zeitpunkt ist besser, wenn du dir Geld leihst, als wenn du Geld auf der Halde hast.
Und als ich glaube, es kommt auch im Verhältnis drauf an, wie groß der Verein ist und was du für Werte hast, weil andere Vereine haben ja noch mehr Verbindlichkeiten und das ist völlig in Ordnung. Das ist wirtschaftlich halt gesund für die, ne? Also so arbeiten Unternehmen halt. Und auf Schalke sind es halt, glaube ich, 100.
Ja. Und Schalke hat ja gar kein Interesse, Gewinne zu erzielen. Schalke will ja mit der Kohle, die da ist, möglichst den maximalen sportlichen Erfolg generieren. Insofern, dann sind diese minus 100 Millionen, das ist dann kompliziert, aber wenn die eins können im Aufsichtsrat, dann das mit den Zahlen, wenn ich die Lebensläufe nebeneinander lege.
Sollte so sein, ja.
Gucken wir mal auf die Uhr. 57 Minuten haben wir schon auf dem Tacho und wir sind immer noch bei den Berichten der Gremien.
Dann hat Frank Baumann erzählt, und ich habe da nichts von behalten, außer den großen Jubel an Juri Mölder, das war schön, dass das so gut funktioniert. Dann hat er noch irgendwie mein letztes halbes Jahr mir erzählt, war so mein Eindruck. Kam da irgendwas für euch raus, wo ihr dachtet, uiuiui, war irgendwas Überschriften oder Kachel kompatibel?
Da war ich tatsächlich auch kurz raus, weil ich mich darauf gefreut habe. Er hat ja irgendwie am Anfang seiner Rede erzählt, er würde jetzt Dinge erzählen. Er hat sich so Sachen notiert, wie das alles so war. Und die habe ich irgendwie gar nicht vernommen. Also entweder war ich dann abwesend oder ich habe das tatsächlich nicht mitverfolgt, ob da irgendwelche Details in seiner Gefühlswelt kundgetan wurden.
Ja, da war jetzt aber auch, glaube ich, jetzt nicht viel mehr bei, als das, was auch schon mal geschrieben worden war. Ich finde es aber fast auch positiv, dass und spricht, finde ich, auch für Frank Baumann bei so einer Geschichte, dass er da eine Rede hält, wo jetzt im Grunde gar nicht das große Spektakuläre hängen bleibt, sondern er ist bei so einer Rede ist er im Grunde genauso, wie seinem Typ entspricht. Er macht keine großen Versprechungen, er ist sehr sachlich, sehr zweckorientiert bei der ganzen Geschichte und ich glaube, Leute, die große Reden und große Töne spucken, die haben wir ja auf Schalke auch schon gehabt und da kam jetzt auch nicht unbedingt immer immer was Gutes bei raus. Also insofern habe ich das sogar als sehr wohltuend empfunden von Frank Baumann.
Aber ein Highlight war, dass Norbert Elgert noch die nächste Saison
richtig,
auf Schalke bleiben wird.
Das war im Grunde die Nachricht, dass Norbert Elgert mindestens, wie Frank Baumann sagte, noch auch in der kommenden Saison der Schalke U19 erhalten bleibt. Er hatte das extra mit Norbert Elgert vorher abgesprochen, ob er das so kommunizieren darf bei der Versammlung sozusagen als Bonbon für die Mitglieder. Es wurde ja immer zwischendurch immer mal so ein bisschen gemutmaßt, dass Norbert Elgert, der ja immerhin, ich glaube, 68 ist, dass irgendwie diese Saison möglicherweise seine letzte bei der Schalke U19 sein könnte, aber dem ist ja nun offenbar nicht so.
Ja. Freuen wir uns auf jeden Fall. Also ich finde es gut, dass er bleibt und die U-Spieler sind ja auch enorm wichtig, sieht man ja auch vor allem in dieser Saison, ne, für Schalke.
Ja, gibt es ja keine Frage. Die Knappenschmiede ist wahrscheinlich die rentabelste Schalke-Abteilung aller Zeiten, wenn man sich mal hochrechnet, wie viel, jetzt mal unabhängig von denen, die sowieso jetzt gerade hier spielen, aber wenn man sich da die ganzen Ablösesummen mal hochrechnet, das ist ja der Hammer.
Ja. Okay, ja, Axel Hefer, habe ich jetzt ehrlicherweise auch nicht so viel auf dem Zettel, was ich mir da so gemerkt habe. War da was Besonderes? Die 100 Millionen hatten wir schon angesprochen. Ja.
Er hat halt die Entwicklung des Vereins beschrieben, die aus seiner Sicht natürlich positiv ist, dass man auf dem besten Weg sei, Schalke zu einem nachhaltig erfolgreichen Verein zu machen. Das ist ja so seine Agenda. Ich finde, dass den beeindruckendsten Satz, finde ich, hat Hefer direkt bei seiner Eröffnungsrede gehalten, als er gesagt hat, dass zwischenmenschliche Entgleisungen wie bei der letzten Versammlung jetzt in dieser Versammlung nicht mehr vorkommen sollten oder dürften. Fand ich ein bisschen zu hart, wenn ich ganz ehrlich sein darf, weil ich fand die Aussprache im letzten Jahr, die war sehr heftig, die war sehr deftig, die war sehr deutlich, aber zwischenmenschliche Entgleisungen, also ist ja denn, ich habe jetzt irgendwas Großartiges verpasst, zumindest was während der Versammlung passiert ist, habe ich da es eigentlich nicht so wahrgenommen.
Okay. Dann kamen die Satzungsänderungsanträge, über die abgestimmt wurde. 4 Stück standen zur Auswahl.
Wollen wir die im Block abstimmen?
Ja.
Gerne. Ja, sehr gute Idee.
War kein Scheißantrag dabei. Der einzige, der ein bisschen kritischer hätte gesehen werden können, war der mit den Kooptationen. Den kann man so sehen und so sehen. Der wurde jetzt aber angenommen. Das heißt, der Unterschied ist jetzt, Leute, die zweimal im Aufsichtsrat eine Runde gedreht haben, dürfen nicht mehr kooptiert werden und müssten sich dann zur Wahl stellen. Und ja, ich konnte den nie zu Ende denken für mich, aber ich glaube, ist besser. Ja, ich glaube, ist besser. Dann Spannung, jetzt das Highlight, jetzt, ich merke schon, ihr werdet auch, der Bums wurde entlastet und so, ja, bla bla. Dann Aufsichtsratswahl, Trommelwirbel. Und ich dachte bei den Anträgen, ja, das geht ja, das dauert ja bestimmt und bin erstmal raus in ein Rauchen gegangen. Und dann komme ich zurück und dann war der Brinkert schon on fire. Wie war es, was ist in der Zwischenzeit passiert? Hat den einer mit Benzin übergossen oder was war denn da los, Leute?
Ich weiß gar nicht, wie viel man erzählen kann und darf in so einem Podcast, wenn man noch nicht persönlich mit der betreffenden Person gesprochen hat, aber es muss ja irgendetwas passiert sein. Irgendwas muss vor der Mitgliederversammlung passiert sein, was dazu geführt hat, dass Raphael Brinkert als für mich, dachte ich, da kommt jetzt einer, der hat Ahnung, der hat Plan, ich kenne ihn ja auch ein bisschen, der ist so gelobt worden und hat auch in der Vorstellung auf Schalke das Video eine ganz souveräne Ansprache quasi gehalten und ich dachte, ja, okay, da könnte was werden, den könnte man gebrauchen und dann war ich so erschrocken, als er dann anfing, zu reden, merkte erstmal, wie nervös er war. Er zitterte ja förmlich in der Stimme. Und ich habe gedacht, was ist denn das? Das kann doch nicht sein, dass so ein gestandener Geschäftsmann, der so viele Hochkaräter schon betreut hat, auf einmal eine zittrige Stimme hat. Okay, es ist Schalke, es ist ein Herzensverein, das nehme ich Ihnen ab. Aber dann ist irgendwas außer dem Ruder gelaufen. Er wurde immer lauter, wurde immer angriffslustiger. Und ich dachte, Raphael, du hast dich um ein Jahr vertan. Weil ich glaube, mit der Rede hätte er im letzten Jahr genauso krachend wahrscheinlich das Ding gewonnen. Ne? Aber also ich war sehr überrascht und gleichzeitig auch sehr enttäuscht. Also, dass man, dass ich glaube, dass da irgendwas passiert sein muss im Vorfeld, was wir alle wahrscheinlich nicht wissen. Aber dass man das dann so austragen muss in einer Situation, wo auf Schalke gerade wenigstens die Hoffnung da ist, dass man auf den richtigen Weg ist und man wieder irgendwie blumige Wiesen irgendwann sieht, dass er dann da so reinknallt, da war ich echt enttäuscht. Und er hat die Quittung bekommen, aus meiner Sicht dann auch.
René, du hast ja leider nichts hinzuzufügen.
100%ige Zustimmung, wenn ich jetzt mal was sagen soll. Für mich und für viele andere, wahrscheinlich für alle, war er auch der Favorit eigentlich bei der ganzen Wahl. Eins muss uns aber klar sein, du kannst vorher Fragebogen ausfüllen und diese Einzelvideos, da kannst du einen super Eindruck machen. Letztlich entscheiden diese 0,4 Minuten Redezeit, die du da hast. Und da hat er mich auch völlig von den Socken gehauen. Ich war sehr überrascht. Ich sehe es genau wie du, René. Ob vorher was passiert ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich muss jetzt einfach mal den Auftritt nehmen. Und der war für mich auch viel zu forsch, mit Botschaften auch drin, die überhaupt nicht, mit denen er die Leute überhaupt nicht mitgenommen hat und auch nicht mitnehmen konnte. Das hätte er vorher vielleicht erkennen müssen. Also mich hat es gewundert, dass jemand, der ja wohl den Bundestagswahlkampf für Olaf Scholz gewonnen hat, als Wahlkampfmanager, und der ja offenbar genau wusste, was da in der Situation zu tun war, dass der sich jetzt bei seiner eigenen Geschichte da so verhaspelt hat. Ich fand ihn auch zu aggressiv, zu angriffslustig. Dann auch den Satz, der ja sachlich wahrscheinlich richtig ist, als er sagte, ist ja schön, dass Schalke jetzt hier, dass Frank Baumann hier in Ruhe arbeiten kann, aber Ruhe ist noch kein Qualitätsmerkmal an sich. Da hat er ja sogar recht mit im Grunde. Ruhe kann ja auch, sag ich mal, dann negativ sein, wenn du kurz vorm Einschlafen bist. Das wollte er damit sagen. Aber damit hat er den Nerv der Leute ja gar nicht getroffen. Damit hat er die ja noch, hat er die ja mehr verstört als begeistert. Weil ich glaube, im Moment nach diesen letzten, ich sag's mal, beschissenen Jahren, sind die meisten doch gerade darüber froh, dass jetzt erstmal so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Also als ich die Rede gehört habe, habe ich gedacht, also selbst Leute, die sich, glaube ich, fest vorgenommen hatten, ihn zu wählen, die sind jetzt möglicherweise nochmal zurückgerudert und sehen dann, ich glaube, er kam direkt danach, den Stefan Hegmanns, der einfach einen ganz bodenständigen Eindruck macht, der da ganz, ganz sympathisch, sachlich auftritt.
Ich glaube, der Rolf war als erstes Dings dran, ne?
Raphael Brinkert war als erster.
Ja, und dann kam, glaube ich, Rolf hat das schon aufgenommen, was Brinkert so ein bisschen gesagt hat.
Richtig, genau. Rolf Haselhorst begann seine Rede ja auch damit, so nach dem Motto, so, ich bringe erstmal ein bisschen Bodenständigkeit hier zurück. Und
in
dem Gelächter im Saal hast du denn ja schon gemerkt, dass
der Pippo,
dass Brinkert tatsächlich jetzt da nicht den allerbesten Eindruck hinterlassen hatte.
Ich finde das sau scheiße, was da passiert ist. Und auch sau schade. Weil ich kenne den Typen und ich mag den Typen. Aber ich habe, seitdem ich den kenne, sage ich zu dem, dich gibt es zweimal. Es gibt den Hamburger Werbewichser und den guten Ruhrpott-Jungen. Und da hat leider der falsche Typ auf der Bühne gestanden. Und das ist mir auch scheißegal, wenn du dich für das Amt im Aufsichtsrat des FC Schalke 04 bewirbst, dann auf keinen Fall so. Und so Typen will ich da gar nicht, noch nicht mal drin haben. Das geht nicht. Aber trotzdem ist das ein Kumpel von mir und das wird ein Kumpel von mir bleiben. Aber an dem Tag hat er einfach, war, also deswegen kann ich so schlecht. Das war richtig scheiße, ich habe mich richtig darüber geärgert. Er hätte das besser machen können, weil alles, was er kann, würde Schalke ja helfen, aber doch nicht so.
Ich stimme dir da vollkommen zu. Ich glaube auch, dass ein Raphael Brinkert, ich kenne ihn nicht persönlich, dass der aber mit seiner, dass der als Netzwerker, als anerkannter Netzwerker, der er ja ist und auch wahrscheinlich mit ganz vielen tollen Ideen, dass der Schalke im Aufsichtsrat schon weiterhelfen könnte.
Mir kam das so vor, als wenn da einer von den ersten in den zweiten in den sechsten Gang geschaltet hat und vor allen Dingen hat er den 04. vergessen.
Die Mitglieder haben ja nun mal, ich meine, dafür sind diese Bewerbungsreden ja da und dann muss er einfach wissen, wenn du deine Rede schon damit anfängst, mit ganz vielen Dingen, die jetzt gar nicht in diese Rede reingehören, meine Erfolge, meine Preise, die ich mit der und der Agentur gewonnen habe und dass ich das und das gemacht habe, dass ich den und den kenne und dass ich den Spielertunnel in der Arena mitgestaltet habe, das und gehört ja alles gar nicht in diese Rede hier rein.
Wie lange ging die Rede? 5 Minuten, 4 Minuten? Man weiß ja nicht.
4 Minuten aber offiziell. Da und dann erwähnst du aber genau diese Punkte, die ja eigentlich alle gar nicht da reingehören. Ich meine, die Leute, die da sitzen, die sind ja alle nicht blöd und die kriegen das schon mit, dass da schon einer sehr großspurig daherkommt und ich kann das dann schon verstehen, dass die dadurch abgeschreckt werden.
Für mich persönlich waren die letzten Wochen ganz schön, waren aufwendig irgendwie, unnötig aufwendig für mich. Eben weil ich 3 von den 4 Kandidaten, und ist ja bekannt, also haben wir schon auf deinem Podcast erzählt, näher kenne. Ich habe den Rafa gewählt. Weil nach der Rede geht nicht. Geht einfach nicht. Und ich habe mir auch schwer getan, zu überlegen, ob das überhaupt eine gute Idee ist, dass der Mann kandidiert. Und ich sehe so jemanden, der total ein krasses Potenzial hat und auch helfen will. Und aber auch nicht helfen darf oder warum auch immer. Und dann, aber warum er nicht helfen darf, hat er dann leider, also den Proof of Concept, warum das alles schwierig ist, hat er auf der Mitgliederversammlung gegeben und das ist alles schade. So, und dann bin ich Gott froh, dass die Leute lieber jemanden sowas Besonderes wie den Hegmanns, den ich jetzt nicht auf dem Zettel hatte, ins Gremium gewählt haben. So. Und für Rolf ist es auch schade, ja, weil der hätte nichts, also Schalke konnte eigentlich nicht verlieren und hat bei der Wahl dann doch verloren. Und das finde ich, und die einzige negative News von dem ganzen Tag kam aus Hamburg. Das finde ich, das finde ich echt tragisch. Da ärgere ich mich sehr drüber und irgendwie will ich den trotzdem in den Arm nehmen, den Mann.
Ja, stimme ich dir zu. Ich habe aber auch gelesen, ich weiß nicht, ob das wirklich dann stimmt, er hat ja in seinem Schalke Forum 5 auch irgendwie geschrieben, dass er, auch wenn er diese Rede nicht so gehalten hätte, wenig Chancen gehabt hätte bei anwesendem Publikum. Das konnte ich nicht ganz einordnen und auch nicht nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass die anwesenden Personen, die jetzt gar kein Interesse gehabt haben, dass Raphael Brinkert da reinkommt in den Aufsichtsrat, die waren ja nicht in der Überzahl. Ne? Also klar, mag es die geben.
Die sind auch in hoher Anzahl organisiert da, aber der Name organisierte Fanszene sagt's ja schon, ja. Die sind halt organisiert. So, und wenn die keinen Bock auf dich haben, dann hast du schon mal ein Drittel weniger der Stimmen, die du gewinnen kannst.
Ja.
Dann bleiben ja immer noch 2000 Leute, also jetzt bleiben ja immer noch 2 Drittel der Stimmen, die du erreichen kannst, und das hat nicht geklappt.
Also ich habe nur einen kurzen Tweet von Raphael Brinkert gesehen auf X, wo er seinen Mitbewerbern den Sieg reichen, wo er den fair gratuliert hat. Diese Theorie, was wollt ihr uns damit sagen? Wenn mehr Leute da gewesen wären, dann wäre er gewählt worden, oder?
Ist jetzt egal. Also Schwamm drüber, abhaken. Also weil das ist so, also ist einfach... Also, Schalke hat gestern gewonnen, ne? Und eigentlich hat Schalke gestern nur gute Nachrichten produziert. Bis auf einen. Und dann ist dieses Bild doch so geil. Schalke erinnert an so ein Haus, was man auf Stufe 5 heizt und irgendein Penner kommt und reißt die scheiß Fenster auf. Und da war jetzt, da musste mal einer vom Fenster weggestoßen werden und das ist, glaube ich, passiert. Und danke. Jetzt machen wir das Fenster wieder zu. Das ist ja schnell, war ja nur auf Kipp, glaube ich.
Und Chris hat scheiß Fenster wieder zu. Wobei ich sehe jetzt auch nicht, warum ist es für Schalke eine Niederlage, wenn Raphael Brinkert nicht gewählt wurde? Ich sehe es eher positiv für den Verein, dass man
auch eine gute Deutung,
dass die Mitglieder so selbstbestimmt sind, dass sie eben nicht jemanden einfach wählen, weil er einen großen Namen hat, sondern weil sie eben sagen, so hier der Hegmanns. Der gefällt mir einfach besser, dem traue ich mehr zu. Und wenn dann einer, ich sag so, wie es war, wenn einer eine scheiß Rede hält, auf die er sich ja auch lange genug vorbereiten konnte, und der ja auch das Umfeld, der die ganze Szenerie ja kennt, ja gut, dann wird er halt nicht gewählt. Also ich sehe Schalke jetzt in der Causa Brinkert nicht als Verlierer.
Dann finde ich auch eine gute Deutung. Dann mach so. Ist gut, ja.
Ja, okay. zumal das auch die Rede im Vergleich zum Vorstellungsvideo ja auch sehr konträr dann letzten Endes war, ne? Weil in dem Vorstellungsvideo kann ich mich halt dran erinnern, hat er oft dieses Gemeinschaftliche herausgestellt, wir müssen gemeinsam den Verein wieder nach vorne bringen. Da hat er zwar auch schon von Erstliga und wieder europäisch spielen zwar gesprochen, aber nicht, also immer wieder den Fokus so auf dieses Gemeinschaftliche gelegt. Und das hat er jetzt mit der Rede eigentlich alles so ein bisschen torpediert, ne?
Im Grunde haben wir ja eine Ereigniswiederholung. Im vergangenen Jahr, meiner Meinung nach, hat Ender Ulupina auch eine ganz andere Rede gehabt, hat die dann der Stimmung angepasst, hat da einen rausgehauen und wurde gewählt. Und in diesem Jahr war es halt genau umgedreht. Ich glaube, dass Raphael Brinkert nicht diese Rede, die er gestern gehalten hat, genauso vorbereitet hat. Da ist irgendwas passiert, dann hat er das halt so Emotionen, die ihn gepackt haben, rausgehauen und damit hat er verloren. Also letztes Jahr hat einer gewonnen, wäre wahrscheinlich nicht gewählt worden und heute oder gestern hat einer verloren, der eigentlich fast sicher. Und
aus der Perspektive des FC Schalke 04, was ist besser?
Hat der Norbert ja gerade gesagt.
Das werden wir sehen. Ich tauche mal ganz tief in die Geschichte ein, dass ihr seht, wie lange ich schon dabei bin.
Das wurde aber auch mal Zeit.
Die Rede von Raphael Brinkert hat mich erinnert vom Downfall eines Favoriten zu jemandem, der dann bei der Abstimmung völlig abgeschmiert ist. Es muss 1994 gewesen sein, als Volker Stuckmann, als klarer Präsidentschaftskandidatenfavorit ins Rennen gegangen ist gegen Helmut Kremers. Und Volker Stuckmann hielt eine ganz, ganz schwache Rede und das Publikum murrte und brummelte nur so leise vor sich hin. Also das war überhaupt nichts. Ich glaube, die Leute haben nur mehr als gepfiffen. Doch bei einem Satz von ihm haben sie mal gepfiffen. Und dann kam Helmut Kremers und da kam dann mit dem Satz raus, den ihr alle sicherlich auch noch kennt, wegen dem BVB haben wir uns damals nicht mal umgezogen. Und da tobte der Saal und Helmut Kremers war gewählt. Also von der Fallhöhe, Favorit, Rede und Wahlverlierer war das jetzt bei Raphael Brinkert, hat mich das schon so ein bisschen daran erinnert. Ja, 1994, ja. René, ich weiß, es ist wieder, ja.
Das ist doch noch gar nicht so lange her.
Eigentlich. Das ist doch gar nicht so lange her.
So. Dann wird der Wahlausschuss besetzt mit Leuten, die auf dem Schalkerfeld bekannt sind.
Darf ich?
So, jetzt.
Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Hast du aber. Ja, was denn jetzt? Also,
Ja, ich war tatsächlich total von Nathalie beeindruckt. Also ich fand das so super. Ich weiß gar nicht mehr den Inhalt so richtig, aber so wie die es erzählt hat und wie die sich dargestellt hat, das klingt jetzt böse und vielleicht auch ein bisschen oberflächlich, aber ich hatte sofort das Gefühl, genau die ist eine, die das genau gut beurteilen kann, wer zugelassen wird für eine Aufsichtsratswahl. Ich fand die super und das hat sich dann auch bestätigt und ich glaube, ganz viele andere haben es ja auch so gesehen und mag aber auch dann inhaltlich auch Gründe haben. Das ist definitiv. Ich fand die wirklich super und Anja fand ich auch gut.
Ich habe nichts, keine Beschwerde, nichts, alles gut.
Ja, fand ich auch.
Obwohl, ich glaube, Alexander hieß er. Das war, glaube ich, der jüngste Kandidat. Den habe ich gesehen und auch dann schon mal wieder aus optischen Gründen irgendwo eingeordnet. Ah, zu jung, keine Erfahrung. Ich glaube nicht, dass das ein Typ ist, der entscheiden kann, wer gut für Schalke sein könnte oder als Aufsichtsrat. Aber die Rede von ihm fand ich wirklich sehr gut und ich hätte den auch fast gewählt, tatsächlich.
Ich finde den auch.
Wenn die Nathalie nicht so...
Das blaue Jackett. Bei dem blauen Jackett warst du, da war ich vorbei. Ne?
War schon, ja, klar. Schon geschehen.
Und 1300 andere auch.
Ganz kurz bei ihm, ich finde eigentlich sowieso, das gilt aber für viele Versammlungen und für ganz viele Kandidaten, ganz egal für welches Amt, ich finde sowieso, dass sich die meisten da oben am Gänsehals wirklich hervorragend schlagen. Wenn ich bedenke, wenn ich da vor einer Masse von 2 bis 5 oder 6 oder 7.000 Menschen stehen würde und würde da was machen, die meisten machen das ja nicht beruflich, dass die jeden Tag da solche Reden halten. Also da zoll ich wirklich einen ganz großen Respekt vor denen, die da so auftreten und so zum Teil beeindruckende Reden halten, finde ich ganz toll. Und jetzt kommen wir wieder ganz kurz nochmal zu Raphael Brinkert. Deswegen hat mich das bei ihm auch so überrascht, dass er so... Dem hast du die Nervosität ja richtig, richtig angemerkt. Und das ist doch eigentlich ein Profi, der solche Sachen doch eigentlich auch hauptberuflich macht. Also das hat mich schon einigermaßen verblüfft. Aber jetzt, ich habe es wieder aufgemacht, aber lass uns das Kapitel jetzt
anschließen. Es war der schalkigste Moment der Woche. Müssen wir so festhalten, oder?
Ja. So kann man das sagen, ja. So kann man das sagen, ja.
Schnitzel wie eine Symphonie. Jetzt bei Harrys Frittenschmiede in Wattenscheid.
Der falsche Jingle.
Scheiße.
Aber das ist gut. Das ist gut. Ja. Das war, also ich war ja fest davon überzeugt, dass der Pepo ja tatsächlich ab und zu mal das Knöpfchen falsch drückt, aber ich glaube, er wollte heute nochmal seine Sympathie kundtun für Menschen, die einfach völlig bekloppt in der Birne überhaupt nicht mehr einschätzen können, welcher Knopf ist gerade der richtige. Sehr gut. Und jetzt haben wir dann natürlich auch auf unserer Podcast-Ebene nochmal einen guten Werbepartner da reingeknallt. Und ich wäre ja tatsächlich sehr gerne, ich hatte tatsächlich die Überlegung, zu eurem Treffen zu kommen am Donnerstag und mit euch Twente zu gucken. Ja. War ja dann auch in Harrys Frittenschmiede.
Ach stimmt.
Also das hatte ich schon im Hinterkopf und ich werde das auch mal umsetzen und werde da gerne mal hinkommen und mit euch da auch mal ein Spielchen gucken und was Vernünftiges essen.
Ja, war was Vernünftiges. Im Moment gibt Linsensuppe und ist die krasse Linsensuppe. Also unfassbar. Ja. Ja. Aber
gute Proteinquelle, ist doch super. Linsen.
Ja, da hallo, hier ist Harry von Harrys Frittenschmiede und ich präsentiere euch den schalkigsten Moment der Woche.
Danke, Harry.
Ja. Genau. Jetzt hast du den Knopf ja doch noch gefunden.
Ja, ist ja, man, weißt du, René, du weißt wieder dies.
Ja.
Ich bin dann nach Hause gefahren, dann war vielleicht noch ein bisschen Sonstiges oder was. Ich hatte, weiß nicht. Ich wollte
also ich fand bei Verschiedenes, die Nummer mit den Gutscheinen, fand ich schon Oberknaller. Das war ja auch schon fast nah dran am Schalkigsten-Moment. Ich habe es leider nicht ganz mitgekriegt, weil ich gerade mich verabschiedet hatte von Bekannten und auf einmal entbrannte ein Lachen. Dann habe ich nochmal zugehört, da hat sich wohl, glaube ich, einer beschwert, dass die Gutscheine nicht so lange haltbar sind oder so eine lange Gültigkeit haben. Ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann hat sich da völlig entrüstet.
Es gab einen völlig erbosten Besucher aus der Nähe von Stuttgart, auch irgendwo in einem Schalke-Fanclub organisiert und ich kriege es nicht mehr ganz auf Reihe. Der hatte sich irgendwann mal 3 Schalke Adventskalender für seine Familie bestellt. Für 300 Euro hat er gesagt. Das hat mich schon. Aber wie gesagt, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen.
Bei Stuttgart.
Bei Stuttgart, genau. Und irgendwie kam das dann zu spät an und er hat Gutscheine gekriegt, die waren aber auch nicht mehr oder nur zu kurzfristig gültig. Und dann hat er schon mal einen Gegenvorschlag gemacht, aber der Mann war völlig außer sich und hat jetzt also auf jeden Fall eine finale Lösung für die ganze Geschichte verlangt. Was ich an dem René, und jetzt kommst du wieder ins Spiel, aber viel bemerkenswerter fand an seinem Vortrag, war der letzte Satz, dass der nämlich Klaus Fischer ans Messer geliefert hat. Hast du das noch gehört?
Nein.
Der hat auch gesagt, und eine Bitte habe ich noch. Schickt mir nicht wieder Klaus Fischer zum Besuch bei unserem Fanclub. Ich steige aus dem Auto und das Erste, was er mir erzählt, ist, dass Schalke die Profiabteilung ausgliedern muss. Und ich höre hier die ganze Zeit von euch, dass ihr dagegen seid. So, jetzt haben wir natürlich die ganz große Frage. Arbeitet Klaus Fischer, wenn er durch die Lande reist, gegen die Schalker Chefetage, indem er Position für die Ausgliederung bezieht? Also ich traue mich ja kaum, den Klaus anzurufen und ihn zu fragen, was das zu bedeuten hat. Ich glaube, ich lasse es auch lieber.
Das sollte Thema im nächsten Legendendingsbums werden. Und da haben wir ja den Producer vor Ort.
Deswegen sage ich, René, du kommst ins Spiel. Ja.
Ich werde Liebe es, Grüße, wir begleiten auch dieses Format etwas
kritisch.
Aber wir sind ja alles Schalker und da finden wir auch schön, dass es euch gibt.
Also ich muss ja dazu sagen, der Jörg Sewenaik war ja der Mann, der die ganze Sache immer moderiert hat. Und irgendwann gab es dann mal ein anderes Modell und dann hat man mich gefragt, wenn ich eh schon hinter der Kamera stehe, kann ich ja nicht den Anfang machen. Und das mehr sehe ich mich auch gar nicht. Und
Jetzt nimm doch mal eine inhaltliche Frage mit.
Ich liebe Abi und ich liebe Klaus, weil das einfach super tolle Menschen sind. Ja. Und was sie aber manchmal erzählen und wie sie sich manchmal versprechen und Namen raushauen und sowas. Das macht die aber irgendwie auch wieder irgendwo sympathisch. Und
ich habe den Abi hier mal eingeladen.
Ja.
Und als Antwort kam 3 Wochen später der Link zu dem YouTube-Format.
Ja.
Das war eine Einladung an dich, Pippo. Du solltest kommen.
Ach so. Ach du Scheiße.
Aber René, wir dürfen bei allem immer was gerade auch die beiden betrifft, ob versprechen oder nicht. So, aber was wir natürlich immer akzeptieren müssen, weil es einfach so ist, vom Fußball haben die alle beide aber 1000-mal mehr Ahnung als wir, weil alles, was wir erzählen, das ist im Grunde alles, wir gucken und der eine oder andere hat ein bisschen gespielt, aber niemals in den Profiregionen, in denen die über ein Jahrzehnt lang auf ganz hohem Niveau unterwegs waren. Also insofern versprechen hin oder her, aber von der Fußballexpertise, vom Fußballsachverstand, da haben die beiden schon richtig was drauf. Und wenn du den Klaus auf den Ausflug nach Stuttgart ansprichst, gib ihm vorher den Tipp, er soll sagen, er kann sich ja nichts erinnern. dann kommt er am besten aus der Nummer raus.
Oder er hat es nicht richtig gehört, weil es
oder so,
hat,
oder so.
Das kann natürlich auch sein. Ja.
So, ja. Ihr beim Podcast, ne? Die Passerlacken vom Podcast. ihr macht immer 90 Minuten, ne?
Mhm. Circa, ja.
Und wie schmeißt ihr euch aus der Sendung raus? Wir haben immer Tippspiel, aber es wird ja gar nicht getippt, ne?
Ach, wir machen dann, alles, immer. Also
bis Der René fragt mich meistens, ob ich noch irgendwas auf dem Herzen habe.
Ja. Hast du noch was auf dem Herzen, Herr Neubaum?
War das jetzt schon die Frage oder war das jetzt nur der Tipp an den René, wie er den nächsten Podcast abschließen soll?
Nee, das war jetzt eine Frage an dich.
Wenn das jetzt deine Frage war, dann habe ich auf dem Herzen, dass ich mich einmal bedanke für die Teilnahme heute. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und persönlich auf dem Herzen, dass ich mich freue, dass die Mitgliederversammlung vorbei ist und dass wir uns jetzt wieder auf Fußball konzentrieren können, auch in der Berichterstattung, weil diese Versammlung, das ist doch immer Ja, das ist auch immer so ein bisschen so ein, bei aller Routine auch immer ein sehr aufwendiger Prozess, auch in der Vorberichterstattung. Also ich bin dann immer froh, wenn es vorbei ist.
Norbert, wenn du wüsstest, wie ich mich gerade fühle. Aber ich kann mir die Sendung.
Ich sehe dich nur noch zur Hälfte im Moment. Deswegen,
und das Mikro ist weg.
So, jetzt sehe ich schon.
Alles scheiße. Ja, weil ich bin nicht gewohnt, 90 besser, Minuten zuzuhören. Hier abends um Dingens. Pass auf. Was wollte ich jetzt sagen? Ich bin auch froh, dass die Scheißmitgliederversammlung endlich zu Ende ist, ne? Weil ich liebe diese Veranstaltung. Das ist für mich wie Heiligabend. Jetzt ruft mich hier irgendeine indische Drückerkolonne an. No Caller ID. macht mich fertig. Videopodcast. Macht mich auch fertig. Was wollte ich denn jetzt sagen, verdammte Scheiße? Ich bin froh, dass zu Ende ist. Ich wollte die Sendung Zurück zum Sport nennen.
Ja.
Seid ihr damit einverstanden?
Gute Idee.
Schon ist er weg. Na, jetzt ist er wieder da.
Kurz eingefroren. Ich
wollte die Sendung Zurück zum Sport nennen. Sendungstitel, Episodentitel Zurück zum Sport.
Zurück zum Sport. Sehr gute Idee.
Sollen wir denn dann, ja, ich finde schon, wenn wir schon eine gemeinsame Sendung machen, sollten wir auch die Titel gleich wählen, oder?
Unser Blauer Salon hat zu jeder Woche immer einen Episodentitel.
Haben wir auch.
Ihr nicht? Ja, und doch. Mein Vorschlag wäre Zurück zum Sport.
Ja.
Damit vielen Dank für dieses unglaubliche Experiment. Wie wir. René, hast du noch was auf dem Herzen?
Ich würde das gerne alles so stehen lassen, weil alles gesagt und ich war ein bisschen aufgeregt und nervös wegen diesem Experiment und fühle mich aber ziemlich gut aufgehoben und war mir eine Ehre, mit euch was zusammen zu machen. Tatsächlich hat mir sehr gut gefallen.
Benni,
was soll man dazu noch sagen, ne?
Wir melden
Ich habe mich auch gefreut, war auch aufgeregt und das können wir gerne nochmal so wiederholen in der Form.
Ja, krass, danke. Und wir machen jetzt immer noch Spenden. Wir betteln um Spenden, ne, für Produktionskostenbeihilfe. Findet ihr aber alles unter der Episode. Ja. Dieses Videopodcast-Gedönse geht irgendwo online bei irgendwas vom Medienhaus Bauer auf dem Schalke-Kanal. Unser Podcast ist zu erreichen überall, wo es Podcasts gibt, außer bei RTL Plus. 5 Sterne bei Spotify finden wir gut. Ihr seid auch bei RTL Plus. Und jetzt wisst ihr auch, warum ihr nicht der beste Podcast des Universums seid, sondern wir. Und damit
ich muss aber dazu sagen, dass wir das gar nicht beeinflussen können. Also wir sind bei einem Anbieter, der einfach überall uns hinstreut. Und wir können nicht sagen, nein, wir wollen nicht dahin. Das ist einfach so.
Und wir grüßen an der Stelle noch den Axel, Klaus und Boris.
Damit vielen Dank und kommt gut durch die Woche. Passt auf eure Birne auf. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Tschüss.
Tschüss. Danke, tschüss.